Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir gemeinsam mit einem Betrugsopfer über einen ganz aktuellen Scam, der alle Bitpanda-Kunden betrifft, über die Vorsorge für die eigenen Kinder und über mögliche Zinssenkung der Fed und was die EZB gerade so macht. Außerdem gibt es auch wieder einen Community-Blog mit einer spannenden Frage vom Hamid. Er investiert seit August in 2 Fonds bei der Bank und eine Finanzberaterin hat ihm zusätzlich eine Lebensversicherung verkauft. Seine Frage an uns jetzt, war das eine gute Idee und sollte er jetzt auch noch einen zusätzlichen ETF-Sparplan abschließen? Das und mehr gibt's in dieser Folge. Ach ja, und wenn auch du eine Frage hast, die vielleicht auch andere interessiert, dann schick sie uns. Wir lesen alles, versprochen, und wir beantworten dann auch alles so gut uns das möglich ist. Und heute wieder mit dabei der Matthias. Servus Matthias.
Grüß dich Philipp, liebe Grüße in den 13. Bezirk.
Ja, ich sehe gerade aus dem Fenster, es ist ein bisschen bewölkt. Früher war es warm und sonnig. Was meinst du, ist der Sommer vorbei?
Ich glaube, der Sommer kommt noch einmal hoch, wäre so meine Einschätzung. Ich habe aber auch gesehen, es gibt günstige Flüge nach Griechenland. Zum Beispiel im ersten Septemberwochenende, also kommendes Wochenende, kann man am Sonntag schon für 29 Euro nach Rhodos oder Kos fliegen. Wäre das was für dich?
Ich bin ja sowieso nicht so der Sommertyp, weil mir ist ja viel zu warm immer, aber vielleicht fahren wir nach Tirol demnächst einmal.
Ah ja, spannend. Perfekt. Hätten wir das geklärt.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Was haben wir denn heute so auf der Agenda, Matthias? Start gleich mal los.
Ja, auf der Agenda auf jeden Fall einmal, dass mein Mikrofon heute nicht, glaube ich, richtig eingestellt ist, weil ich höre mich in meinem Kopfhörer nicht ganz richtig. Aber das soll dem Hörer auf der anderen Seite des mobilen Endgeräts nicht tangieren, denn ich berichte über unser Community-Event. Wir haben schon knapp 50% der Tickets verkauft. Also wer am 18.09. in Wien noch mit dabei sein möchte, der sollte lieber schnell sein. Und erfahrungsgemäß, auch das sei noch kurz erlaubt, sind die Tickets spätestens so eine Woche vor dem Event ausverkauft. Da werden wir dann wahrscheinlich wieder die Warteliste starten, falls kurzfristige Stornierungen reinkommen. Aber auf jeden Fall unser Highlight dieses Jahr oder dieses Halbjahres am 19.08. in der Wiener Börse, unser Community-Event. Philipp, was hat dich bewegt diese Woche?
Diese Woche gibt's wieder relativ viel, das ist echt spannend. Und was mir ganz, weil natürlich Österreich bin ich immer ganz gut investiert und VRG mitunter auch. Und die VRG wächst wieder. Sie wächst nicht nur durch ihre guten Zahlen und durch die Prämien, die sie erhöht hat, also gleich wieder höhere Kosten, sondern auch durch einen Zukauf. Also sie hat wieder zugekauft oder den Zuschlag bekommen und kauft 80% der Moldau-SIG, das heißt vom Staat Moldau. Die sind dort nämlich eine große Versicherungsagentur sozusagen, und mit diesem Schlag oder mit diesem Kauf wird die VRG auch jetzt in Moldau Marktführer, weil sie haben 2014 schon die Donaris gekauft, circa 120.000 Kunden damals gekauft, und jetzt kommen nochmal 160.000 Kunden circa on top dazu. Somit haben sie eigentlich fast 300.000 Kunden jetzt in Moldau und sind dann gleich mal auf einen Schlag der größte Versicherungsanbieter. Und wir wissen, die VRG ist ja relativ stark auch im Osten vertreten. Ich glaube, das könnte auch wieder ein spannender Schritt sein. Es ist ja immer spannend, dass die österreichischen Unternehmen auch viele ausländische zukaufen und halt einfach in den verschiedenen Märkten dann stärker werden. Wienerberger zum Beispiel ist immer so ein gutes Beispiel. Oder die OMV, die auch immer wieder was einkauft. Immer ganz interessant. Also bist du auch in die VRG investiert, Matthias?
Derzeit ja, bin ich in der VRG investiert. Und ja, spannend, Moldawien. Ich habe einen kurzen kleinen Funfact rausgesucht. Das Land beherbergt den weltweit größten Weinkeller unter der Erde. Und es gibt sogar einen Nationalfeiertag für Wein. Also den nationalen Tag des Weines wird dort als Feiertag gefeiert.
Also ich hätte jetzt Moldau oder Moldawien eigentlich nicht unbedingt als Weinland klassifiziert, aber spannend.
Werbung.
Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Hast du schon mal einen moldawischen Wein getrunken?
Noch nicht, aber jetzt gerade ist plötzlich die Lust dazu aufgekommen. Sie haben nämlich auch eine sehr lange Weinbautradition, schon über 5000 Jahre.
Spannend, spannend. Und was ich da ganz spannend finde, die VG ist ja nicht die einzige, die dann im Osten auch zukauft oder expandiert. Es sind ja andere Versicherungen und andere Unternehmen auch, weil einfach dieses Wachstum in Osteuropa, Polen, die ganzen anderen Länder, was früher mal teilweise bei der Sowjetunion waren, die halt ein gutes Wachstum haben. Also die sind jetzt in Europa, die halt schon in Europa sind oder in der EU sind, sind die einige der besten Länder vom Wachstum aktuell her die letzten Jahre. Also wie gesagt, Polen ist nicht nur das Thema OKI, also dieser neue Investment oder die Vorsorgeform, haben die Polen jetzt Gas gegeben, sondern auch beim Wachstum. Und das sehen jetzt andere Versicherer und andere Firmen auch. Und vielleicht ist das in Zukunft auch ein guter Zukauf. Spannend auf jeden Fall.
Ein Land, das mit Wachstum leider nicht so viel zu tun hat, ist Österreich. Da bin ich jetzt leider der Überbringer der schlechten Nachrichten. Oder nicht ich, sondern Moody's. Moody's hat den Ausblick für Österreich von stabil auf negativ gesenkt. Und das könnte Folgen für uns alle haben. Also das Rating vorerst bleibt einmal mit AA1 hoch. Aber Moody's warnt, dass die Finanzkraft von Österreich sich abschwächt. Und Grund dafür sind eben steigende Staatsschulden, höhere Zinskosten und eine etwas ungünstige Demografie. Die Prognose: bis 2013 steigt die Verschuldung auf fast 88,5% des BIP, ein historischer Höchststand. Gleichzeitig rechnet Moody's vor nur mit schwachem Wachstum, also heuer 0,2, nächstes Jahr 1% Wirtschaftswachstum. Immerhin Wachstum, Philipp, oder? Nach 2 Jahren Rezession.
Endlich wieder Wachstum.
Ja, genau. Und warum ist das ganze Thema jetzt wichtig? Naja, höhere Schulden und steigende Zinsen bedeutet, dass der Staat mehr Geld in Zukunft für Kredite ausgeben muss und vor allem weniger für Zukunftsinvestitionen hat. Also das heißt, Einsparungen bei Leistungen ziehen sich auch noch in den nächsten Jahren fort und das könnte uns alle betreffen. Ich glaube, wir spüren alle schon, dass die Dinge teurer werden und auch, dass gewisse Unternehmen, schon teilweise Leute entlassen werden und dass es wirtschaftlich in Österreich schon einmal rosigere Zeiten gab. Unser Finanzminister, der war wenig überrascht und er verweist natürlich auf das bestehende Sanierungspaket und ist überzeugt, dass sich das Rating wieder verbessern wird.
Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und wo das Thema Wachstum auch nicht funktioniert hat, war beim Coca-Cola. Die haben nämlich gedacht, mit dem Einstieg ins Kaffeegeschäft, also mit Costa Coffee vor einigen Jahren, mit dem wir jetzt den großen neuen Part bei Coca-Cola aufmachen, hat nicht so funktioniert, anscheinend, weil sie erwägen jetzt gerade den Verkauf des gesamten Kaffeegeschäfts wieder einmal. Also sie prüfen es gerade, ob es Sinn macht, ob sie einen guten Deal wahrscheinlich aushandeln. Sie haben sie 2018 für 5 Milliarden US-Dollar gekauft, also 5 Milliarden ist schon echt viel, wenn du vergleichst, wie groß teilweise unsere Unternehmen sind in Österreich. Das ist 5 Milliarden schon ein ziemlicher Schnapper für Coca-Cola nicht, aber für uns wäre das schon heftig. Die Expansion ist halt einfach nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben, obwohl sie in 50 Ländern aktiv sind. Aber die Konkurrenz wie Starbucks, die schläft halt natürlich auch nicht und die haben halt ganz einen anderen Namen, kann man dazu sagen. Oder aber McDonald's, also mit dem McCafé, was haben, das ist sowieso meine erste Wahl eigentlich. Also Costa Coffee habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Ich habe es aber gesehen, es gibt 3 Filialen in Österreich am Flughafen Wien. Das ist mir tatsächlich schon mal aufgefallen, wo wir von Bali, glaube ich, zurückkommen sein letztes Jahr, also mit der Freundin. Das ist mir aufgefallen und da wollte ich einen Kaffee nehmen. Da ist aber so viel angestanden und die waren so langsam, dass ich das gar nicht genommen habe. Also bin ich gleich wieder weitergegangen dann. Vielleicht auch ein Problem gewesen. Gegenüber war der Mäcki, da habe ich mir dann einen Kaffee geholt, weil es schneller war. Und Wien Mitte dem Mall gibt's einen, ist mir auch noch nie aufgefallen. Und in Salzburg gibt es auch eine Filiale, ich weiß jetzt gar nicht wo, aber glaube ich auch in einem Einkaufszentrum. Und ich kann mich noch erinnern, Matthias, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nach dem Launch oder wo sie nach Österreich gekommen sind, war relativ viel Werbung, also so Out-of-Home-Werbung, also draußen. Und in einigen Geschäften hat es auch den Costa Coffee als neue Kaffee gegeben, Billa und so weiter habe ich das gesehen. Da war es dann relativ groß oder präsent in den Geschäften, aber irgendwie ist dieser Stapel nie kleiner geworden. Also irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Das habe ich auch mitbekommen tatsächlich. Ja, also die ersten Angebote werden im Herbst erwartet für den Verkauf und der Verkauf ist noch unsicher, aber wir werden einmal sehen, was passiert. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn Coca-Cola den Entschluss fasst, dass das nicht funktioniert, werden sie auf jeden Fall eine Lösung finden, dass das wahrscheinlich nicht mehr unbedingt so lange Bestand ist. Bin gespannt, wer das übernehmen wird, aber ich gehe mal davon aus, irgendein anderer Konzern, der vielleicht eh mit dem Thema Kaffee schon gut bewandert ist. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Spannend, spannend.
Vielleicht greift ja auch Red Bull zu. Die haben ja auch eine Kaffeeleine. Wir sind die Afro-Coffee, glaube ich. Die sind ja auch, ja genau. Ja, also wenn du mal googelst, Afro-Coffee, die haben auch ganz bunte und richtig cool designte, wie soll es anders sein, Dosen, wo sie eben den Kaffee verkaufen. Gibt's, glaube ich, oder gab's zumindest einmal bei der Rewe-Gruppe zum Erwerben. Und auch immer wieder bei so Veranstaltungen gab's eben Afro-Coffee mit so, ja, wirklich bunten, eindrucksvollen Designs, also die wirklich einzigartig, taugt man. Ja, dann Out-of-Home-Kampagne funktioniert natürlich auch zum Thema Brand Awareness. Was allerdings auch noch sehr gut funktioniert, ist Werbung auf Social Media, Werbung in den sozialen Medien. Und da fällt mir persönlich immer wieder Werbung auf von, ich habe es auch in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, von so Strukturvertrieben, von Finanzvertrieben, die quasi mit der Gutmütigkeit der Menschen ein bisschen spielen. Und Philipp, jetzt ist mir was Neues aufgefallen. Letzte Woche das erste Mal eine Werbung von einer Firma, ein Prozessfinanzierer genauer gesagt, die anbietet, kostenlos Lebensversicherungen zu überprüfen, also Verträge zu prüfen, ob hier und da nicht zu viel Provision bezahlt wurde, ob das ein schlechter oder ein guter Vertrag ist. Und ja, dieses Angebot ist mir erstmalig jetzt diese Woche aufgefallen. Hast du das auch schon gesehen?
Ich weiß nicht, also Lebensversicherung habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon gesehen, dass der ein oder andere so Prozessfinanzierer oder sowas für andere Sachen, ich weiß auch nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, Glücksspiel-Thematik war das, dass man da was zurückholen kann, gratis natürlich. Aber sonst habe ich da jetzt noch nichts gesehen.
Also okay, vielleicht bekommst du es ja nach dem Podcast in den Feed, weil ich bin mir sicher, unsere Handys hören mit und dann wirst du demnächst auch eine Werbung bekommen von dem Anbieter, von dem Prozessfinanzierer, der eben gerade Kunden anbietet, bestehende Verträge zu prüfen. Das Ganze natürlich kostenlos und aus Gutmütigkeit kommt natürlich da jemand nach Hause zu einem und prüft den Vertrag und füllt quasi auch dann gemeinsam die Verträge aus. Selbiges gab es auch schon mal vor ein paar Jahren vom selben Anbieter, da gab es dann eine Sammelklage gegen die ORF-Gebühr, also auch das ein Thema, das viele Leute abgeholt hat, wo sich viele Leute gemeldet haben und wo man dann eben auch zu vielen Leuten hingefahren ist. So, jetzt kommt aber der springende Punkt, warum ich ein bisschen auf diese Werbung hinweisen möchte und auch ein bisschen Awareness schaffen möchte. Dieser Prozessfinanzierer, oder grundsätzlich kann das eben eine beliebte Masche sein von Prozessfinanzierern, ist ein Teil einer größeren Firmenstruktur. Und innerhalb dieses Firmenkonstrukts gibt es auch Firmen, die Anlageprodukte vertreiben. Und dieser Vertrieb läuft in aller Regel über einen Strukturvertrieb, also über selbstständige Vertreter. Und das ist auch der Grund, warum die Leute dann auch eben kostenlos zu dir nach Hause kommen. Man trifft also, und die Masche funktioniert so, zuerst auf einen Helfer, der dir eben hilft, deinen bestehenden Vertrag, wo du eben nicht ganz durchblickst, wo du vielleicht etwas unsicher bist, der tritt quasi als Held auf und hilft dir, bietet dir an, dich an eine Sammelklage zu beteiligen und im besten Fall Schadenersatz zu bekommen. Das heißt, es wird einmal Vertrauen aufgebaut. Und deswegen ist es auch immer so wichtig, dass die Leute zu dir persönlich nach Hause kommen. Und im zweiten Schritt, dann taucht plötzlich, wenn das erste Thema erledigt ist, eine Mappe mit Anlageprodukten auf. Und hier erwähnt man dann so ganz leicht nebenbei, übrigens, falls Sie hier und da noch ein bisschen Geld überhaben, unsere Firma macht nicht nur Prozessfinanzierung, sondern wir haben auch eine Tochtergesellschaft, die dieses und jenes anbietet. Das sind ganz tolle Produkte, da investiere ich auch selbst. Und wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich darüber. Vermutlich nicht ganz in diesem freundlichen Ton, sondern etwas mit mehr, mit etwas mehr Strenge oder mit etwas mehr Geschick, sage ich jetzt eher, dass man noch vor Ort irgendwie sich informieren und beraten lässt. Und ja, so entsteht dann am Ende wieder das, was so viele Leute mal hier und da trifft. Man bekommt einen langfristigen Vertrag mit Bindung und mit oft hohen Kosten. Deswegen immer kritisch hinterfragen bei solchen Angeboten von Prozessfinanzierern, warum sollte sich jemand Zeit nehmen, 2 bis 3 Stunden, also alleine um zu dir in die Wohnung zu fahren und wieder zurück, nur um dir kostenlos zu helfen, um quasi kostenlos über deinen Vertrag drüber zu schauen. Und wo steckt dann quasi der eigentliche Gewinn für die Firma? Was hat der davon? Weil wenn etwas kostenlos ist, ist etwas meist nie ohne Eigeninteresse. Und ja, darauf fallen wir Menschen dann sehr gerne rein und das Ganze hat einen psychologischen, also das Ganze ist aufgrund eines psychologischen Effekts, das heißt Reziprozität. Wenn mir jemand scheinbar kostenlos hilft, etwa indem er meinen Vertrag prüft oder Schadensersatz für mich einklagt, dann fühle ich mich unbewusst verpflichtet, etwas zurückzugeben. Dieses Gefühl der Gegenleistung sorgt dann dafür, dass wir demjenigen eher vertrauen und offener für weitere Angebote sind. Wenn dieser Helfer dann also plötzlich ein Angebotsprospekt auf den Tisch legt, sind viele bereit, darauf einzugehen, wenn man das Gefühl hat, der hat mir schon geholfen, also wird auch wohl nichts passieren. Und genau diesen psychologischen Trick wissen natürlich diese geschulten Verkäufer auszunutzen.
Und wissen wir was von den ORF-Gebühren? Ist da was zurückgekommen?
Ich glaube, die Klage wurde kürzlich erst vom obersten Gerichtshof als unzulässig erklärt.
Also vermutlich ist nichts rausgekommen und man hat aufgrund dessen, dass man geglaubt hat, die haben mir geholfen, vielleicht dann wirklich in diese teuren Produkte gekauft oder sich reinlullen lassen mit diesem psychologischen Effekt. Also am Ende des Tages bist du wahrscheinlich über den Tisch gezogen worden, ne? Also gratuliere.
Gratulation, ganz genau. Also das ist in vielen Fällen leider wahrscheinlich genauso passiert. Wie gesagt, ich kenne die Firma dahinter flüchtig. Ich kenne 1-2 Leute, die dort ziemlich erfolgreich sind, indem sie quasi andere Leuten solche Produkte verkaufen. Und ja, man muss es halt immer mit seinem Gewissen vereinbaren können. Ich könnte es nicht. Das wäre mir zu krass. Und ja, von dem her möchte ich quasi die Reichweite, die wir da im Podcast haben, einfach nutzen, ein bisschen Awareness zu schaffen, um die Leute auf das aufmerksam zu machen, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt.
Und das ist immer ein ganz wichtiges Thema Awareness, weil nur so kann man sich gewisse Sachen dann ersparen. Und dann gehen wir gleich mal zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Zinsen. Das ist jetzt gerade wieder eher aktuell, und zwar USA und EZB, also Federal Reserve in den USA. Da ist ja jetzt gerade wieder im Gespräch, dass es eine Zinssenkung geben könnte. Weil aktuell liegt ja der Zinssatz bei 4,25% bis 4,5%, also weit höher wie bei uns und beim letzten Treffen oder beim letzten Jackson Hole Symposium hat der Fed-Chef, also der James Powell, glaube ich, heißt, oder?
Jerome Powell.
Jerome, sorry, falls du zuhörst, Jerome, hat er wieder signalisiert, dass ein Zinssenkungs die Möglichkeit jetzt besteht im September. Ja, wie schaut es sonst aus bei uns in Österreich oder in der EZB? Bei uns schaut es eher danach aus, dass wir keine Zinssenkung sehen werden. Wir sind aber auch schon bei um die 2%. Und warum gibt es bei uns eher keine Zinssenkung? Weil die EZB-Präsidentin Lagarde hat ja gesagt, dass die Eurozone aktuell in guter Verfassung ist, inflationär gesehen. Wir sind schon in der Nähe von dem 2%-Ziel. Im Juli waren wir bei 2%, auf gesamte Jahr sind wir bei 2,4% ungefähr in der Eurozone. Natürlich Österreich wieder der Ausreißer, wie wir wissen. Wir sind bei 3,5, glaube ich, im Juli war es, wenn es mir jetzt
toll ist. Also ich glaube sogar 3,6. Also die Schnellschätzung war 3,5 und ich glaube die aktuelle Inflation an 3,6 sogar.
Also wir spielen nicht mit da, so auf die Art. Also wir sind nicht bei den 2%, sondern deutlich höher. Ja, also EZB-mäßig ist eher keine Zinssenkung zu erwarten. Bei der Fed vielleicht schon. Und ich habe jetzt einmal so Chatty nochmal gefragt, wie wahrscheinlich ist die Zinssenkung beziehungsweise in welcher Höhe? Und natürlich hat Chatty mir gleich mal 3 Szenarien hingegeben. Entweder 0,25, ganz moderat, 0,5 oder sogar über 1%. Also er hat alle möglichen Szenarien aufgelistet.
Für Amerika oder für Europa?
Nein, für Amerika.
Okay,
für Amerika. Ja. Naja, also wir werden sehen, was da wirklich stimmt. Aber Chat hat sich auch leicht gemacht, hat einfach mal drei Zahlen rausgeworfen, die passen könnten. Und ja.
Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, okay, der Aktienkurs der VHG wird durch den Zukunft jetzt entweder raufgehen, kurzfristig wieder sinken weiter oder er bleibt einfach da, wo er ist.
Genau. Ganz leicht gemacht, ne? Und also wir wissen natürlich nicht, wo es hingeht. Wir werden sehen.
Wir wissen auch nicht, wo es hingeht in 18 Jahren mit dem Thema Steuern in Österreich, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Und damit komme ich jetzt zum ersten großen Thema dieses Podcasts. Und Philipp, ich möchte nur noch mal kurz nachfragen bei dir, gerne on air. hörst du mich ganz normal und läuft auch der Ton von mir in unser Tool rein? Also ist die Aufnahme da?
Also es funktioniert gut.
Wunderbar, perfekt. Dann ist es wahrscheinlich nur ein Fehler hier mit meinen Kopfhörern. Perfekt, weil das, was jetzt kommt oder und auch im weiteren Verlauf des Podcasts, ist sehr wichtig. Wir haben im letzten Podcast ja um konstruktives Feedback gebeten, denn wir wollen natürlich auch immer besser werden und genau das präsentieren im Podcast, was ihr gerne hören wollt. Was euch besonders gut gefällt, was euch eher weniger gut gefällt, das möchten wir wissen. Und ja, gerne auch, worüber oder worauf wir noch mehr so den Fokus legen sollen. Wie gefallen euch zum Beispiel unsere Einstiege, die Themen, der Community-Blog? All das möchten wir von euch wissen, möglichst genau und ausführlich. Und unter allen, die uns da eine E-Mail schicken an office@finanzenverstehen.at, verlosen wir bis zum 7.9. ein kostenloses Ticket für unser Community-Event am 18.9. in der Wiener Börse. Und es war eh noch nie so einfach wie heute. Also du musst einfach ChatGPT öffnen, drückst du einfach auf den Spracheingabe-Button, erklärst ganz kurz einfach ChatGPT, dass du gerne ein Feedback-Mail formulieren möchtest für einen Podcast und nennst quasi, was dir gefällt, was dir weniger gut gefällt. Und dann brauchst du es nur noch an office@finanzenverstehen.at senden. Und einer, der genau das bereits gemacht hat mit dem Feedback, hat eine Frage auch angeschlossen und die wollen wir natürlich direkt aufnehmen als kleines Dankeschön direkt am Start dieser Folge.
Ja, und der Daniel hat uns nämlich geschrieben, dass er sich für das Thema Geldanlage für die eigenen Kinder interessiert. Ein ganz ein wichtiges Thema, das sehr, sehr viele von euch auch betrifft. Und die Frage kommt nämlich immer wieder und heute wollen wir genau das aufnehmen, weil er hat nämlich geschrieben, dass er für seine Tochter bereits einen Sparplan bei Flatex laufen hat. Aber ihn interessiert jetzt, ob es in Österreich irgendwelche Steuervorteile gibt oder auch Steuerfallen oder wie man es vielleicht dann trotzdem mitnehmen kann und dann vielleicht schenken kann später. Also auf das Thema gehen wir dann auch noch kurz ein. Also wie ist am besten der beste Zugang für das eigene Kind? Und da gibt es einige Besonderheiten in Österreich und da übergebe ich an unseren Kinderexperten für Produkte beziehungsweise für das Thema Investieren, weil er hat in letzter Zeit viele solcher Inhalte geschrieben an Matthias.
Jetzt habe ich gedacht, jetzt stellst du gleich jemanden anderen vor. Aber ja, genau, das stimmt. Also ich habe in letzter Zeit einige Blogartikel genau zu dem Thema erstellt, auch mit ein paar spannenden Grafiken. Aber gehen wir es mal durch. Es gibt Besonderheiten in Österreich, die du beim Thema Investieren für Kinder kennen solltest. Offiziell haben wir bei uns hierzulande kein Junior-Depot, wie es dieses in Deutschland gibt. Deswegen müssen Eltern hier auf Alternativen ausweichen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch das ganz wichtig, unterscheiden sich in Österreich deutlich zu jenen in Deutschland. Das heißt, die Gefahr ist, wenn du zu diesem Thema online recherchierst, stößt du wahrscheinlich zum Großteil auf deutsche Inhalte. Das heißt, egal zu welchem Thema du beim Thema Investieren für Kinder googelst, füge immer den Begriff Finanzen verstehen hinzu. Also Finanzen verstehen Junior Depot Österreich oder Finanzen verstehen Sparen für Kinder in Österreich. Dann stellst du wirklich, also so stellst du einfach wirklich sicher, dass du dann auf unseren Seiten landest und auch wirklich Inhalte konsumierst, die zu deinem Land gehören, also wo du einfach steuerpflichtig bist hier in Österreich. Kommen wir zu drei Wegen, wie du in Österreich für Kinder investieren kannst. Die Option 1, mündelsichere Investmentfonds. Das sind Investmentfonds, die vor allem in Anleihen investieren. Es gibt ganze 13 mündelsichere Fonds, die sind von der FMA zugelassen. Du kannst auf der Website der FMA eine Liste herunterladen und dir die Performance dieser Fonds oder generell die Informationen holen. In den letzten 5 Jahren haben alle diese Fonds, also 13 von 13, ziemlich schwach performt. Das ist aufgrund des Zinsanstiegs. Die haben alle so circa 0,5-2% pro Jahr verloren, also negativ rentiert. Gleichzeitig kosten diese Produkte natürlich auch immer etwas. Also Stichwort Ausgabeaufschlag und laufende Kosten immer im Blick halten. Also was ist eigentlich so das Fazit für Leute, die diesen Podcast hören und am Kapitalmarkt, sagen wir mal am echten Kapitalmarkt, an dem mit Aktien aufbauen möchten? Naja, mündelsichere Fonds eher langfristig ungeeignet. Das Ziel dieser Fonds ist auch nicht dieser Kapitalaufbau, von dem wir immer sprechen, sondern eher der Kapitalerhalt. Aber dass das die letzten 5 Jahre aufgrund dieses Zinsanstiegs nicht ganz geklappt hat, ist dann quasi wieder ein anderes Thema. Die zweite Option, die man jetzt beim Thema Investieren für Kinder hat, ist es, ein Junior-Depot im Ausland, also zum Beispiel in Deutschland, zu öffnen. Da gibt es eine Voraussetzung, dein Kind braucht eine Steuernummer, die musst du beim österreichischen Finanzamt beantragen. Wenn du dann dort in Deutschland ein Junior-Depot eröffnest, dann läuft das Depot wirklich auf den Namen deines Kindes. Das hat einen steuerlichen Vorteil. Kinder haben ja in der Regel kein Einkommen. Das heißt, die Kapitalertragssteuer müssten sie dann eigentlich nicht zahlen, wenn man beim Steuerausgleich dann, den du übrigens dann jährlich machen musst für dein Kind, auf die Regelbesteuerung optierst. Genau, das ist ja quasi auch schon einer der unter Anführungszeichen Nachteile. Du musst ab dann jedes Jahr eine Steuererklärung für dein Kind ausfüllen. Das heißt, du hast einen gewissen Verwaltungsaufwand. Die dritte Option, und das ist die Option, so hören wir es aus der Community, ist die beliebteste Option unter unserer Community. Du hast die Möglichkeit bei Anbietern wie zum Beispiel Flattex, und Flattex nutzt ja unser Fragesteller bereits, oder eben auch Sunrise Capital, unter Depots zu eröffnen. Was heißt das? Du hast nicht nur ein Depot, wo du deinen Sparplan laufen hast, sondern du hast ein separates Depot innerhalb deines Accounts. Und dort kannst du dann getrennt von deinem Vermögen sozusagen einen Sparplan starten. Somit hast du ganz unkompliziert quasi einen eigenen Sparplan für dein Kind. Aber Achtung, der Unterschied zu Deutschland, das Eigentum des Geldes ist jetzt immer bei dir. Das heißt, das ist nicht Eigentum deines Kindes offiziell. Du kannst jetzt nur zum 18. Geburtstag das, was du da ansparst, auf ein Depot des Kindes dann übertragen, weil sobald dein Kind 18 ist, kann es ein Depot eröffnen in Österreich, je nachdem, ob du bei Flattex oder bei Sunrise gestartet hast, wobei eigentlich ist es wurscht, wo du dein Depot eröffnest. Auf jeden Fall kannst du dein Depot an das Kind übertragen, und Stand heute ist das Ganze auch steuerfrei möglich. Wenn das Ganze 50.000 Euro übersteigt, ist das Ganze meldepflichtig, aber solange es das nicht übersteigt, ist es eben auch nicht meldepflichtig. Und ja, das Zukunftsrisiko, was es hier gibt, eine mögliche Einführung einer Schenkungs- oder Erbschaftssteuer. Also wenn eine Schenkungssteuer kommt, dann müsstest du dir halt nochmal genau anschauen, welche Rahmenbedingungen da diesbezüglich zu berücksichtigen sind. Vielleicht teilst du es dann auf mehrere Jahre auf, um der Höchstgrenze zu entgehen, oder wie auch immer. Das wird man in der Zukunft sehen. Also steuerliche Vorteile umfallen, um das zusammenzufassen. Vorteil beim Auslandsdepot, wo das Depot wirklich auf den Namen des Kindes läuft, da hast du mehr oder weniger einen steuerfreien Vorteil, bis das Kind eben 18 ist oder entsprechendes Einkommen generiert. Im Falle einer, also das quasi diese Falle, von der du vielleicht gesprochen hast, ist dann auch die Pflicht der Steuererklärung, dass du diese jedes Jahr ausfüllen musst. Ein Vorteil in Österreich, es gibt derzeit keine Steuerfalle, also keine Steuerfalle, also keine Schenkungssteuer. Die potenzielle Falle wiederum zukünftige Gesetzesänderungen. Und es gibt natürlich auch da Produkte mit Sonderbesteuerungen, also zum Beispiel REITs oder Nichtmeldefonds, die können bei jeglicher Veranlagung in Österreich steuerliche Nachteile erbringen. Und jetzt haben wir sehr viel Theorie gehabt. Ich bin lieber ein Mensch, der an die Praxis denkt. Rechenbeispiele. Viele unterschätzen, was langfristig möglich ist. Und vor allem die ersten 18 Jahre sind extrem wichtig, dass Eltern eben vernünftig ansparen, dass sie den Bausparvertrag, das Sparbuch links liegen lassen und wirklich in den Kapitalmarkt veranlagen. Das ist alternativlos. Allein ein 50-Euro-Sparplan über 18 Jahre lang kann sich zu einer Summe von über 20.000 Euro entwickeln. Ein 250-Euro-Sparplan über 18 Jahre kann schon über 100.000 Euro werden. Und ja, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja gut, wenn ich 18 Jahre lang spare, dann gibt das Kind das Geld an einer auf einmal aus. Ja, kannst du dann auch nichts machen. Aber stell dir einfach vor, du schaffst es in deiner Erziehung dem Kind beizubringen, dass ein monatlicher Sparplan von, sag mal, 100 Euro etwas sehr Wichtiges ist, einfach für die Altersvorsorge. Und du startest diesen 100-Euro-Sparplan von der Geburt des Kindes an, und dein Kind entscheidet zum 18. Geburtstag bis zum Alter von 65 Jahren mit diesem Sparplan fortzusetzen. Dann kannst du dank Zinseszins bei einer Rendite von 7,4% pro Jahr, und das ist historisch das, was der MSCI World die letzten 50 Jahre gegeben hat, über 1,5 Millionen Euro an Vermögen aufbauen. Also nicht du, sondern dein Kind dann im Endeffekt. Wenn jetzt das Kind erst mit 18 startet, weil die Eltern vielleicht mit einem Sparbuch oder Bausparvertrag gestartet haben und mit 18 diesen 100-Euro-Sparplan startet, dann schafft es das Kind bis zum 65. Geburtstag nur noch auf ein Vermögen von etwas mehr als 450.000 Euro. Und startet das Kind erst mit 30, ich weiß, das ist jetzt sehr weit in der Zukunft, aber startet das Kind erst mit 30, weil es draufkommt, ja, gut, ich hätte früher starten müssen, aber besser später als nie, dann kommt mit einem 100-Euro-Sparplan bis zum 65. Lebensjahr nur noch ein Betrag von knapp 180.000. Ja, und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, diese Zeit, die ersten 18 Jahre wirklich auch schon fürs Kind am Kapitalmarkt zu nutzen.
Ja, und das Thema starten ist ganz wichtig. Ich habe noch kein Kind, aber ich habe schon seit ein paar Jahren habe ich einen Sparplan laufen für, ich habe es genannt, Kind 1. Sehr, sehr kreativ. Seit einigen Jahren läuft das schon. Und jetzt habe ich kurz einmal reingeschaut, ein Sunrise-Depot, nämlich ein Sunrise-Sparplan. Habe jetzt kurz einmal reingeschaut. Seitdem es läuft, seit Depotstart, 10,5% pro Jahr. Mittlerweile sind 500 Euro ungefähr drin. Mit einem 10-Euro-Sparplan investiert habe ich so, ich glaube, 350 Euro, 360 und der Rest ist schon Gewinn. Also das ist schon echter Wahnsinn. Und ja, wenn es dann einmal soweit sein sollte, dass das Thema Kind relevant wird, dann wird es einfach erhöht und dann wird ein guter Start ins Erwachsenenleben ja wahrscheinlich relativ sicher sein oder vielleicht sogar, dass man es dann durchzieht, wie in diesem den Rechenbeispiel, was du hast, bis zum 65. Lebensjahr, dann braucht man nämlich wahrscheinlich nicht so lange arbeiten.
Absolut. Und das Schöne ist ja wirklich dieser Zinseszinseffekt vom Alter von 0 Jahren weg, weil dem Kind ist ja komplett egal, wie es der Wirtschaft geht. Dem Kind ist komplett egal, wie die Kurse stehen. Der Einzige, der vielleicht zittrige Hände bekommt, sind die Eltern vielleicht. Aber allein wenn ich mir jetzt vorstelle, in 40 Jahren, ja, wo werden unsere Aktienkurse stehen? Ich nehme stark an, eher weiter oben als weiter unten, weil man braucht sich nur vorstellen, was das bedeuten würde, wenn quasi die Börse tendenziell langfristig seitwärts geht, was das für eine schreckliche Welt unter Anführungszeichen wäre, wenn wir uns weiterhin nicht fortschrittlich entwickeln würden, sondern rückschrittlich. Also wenn es so Degrowth geben würde. Also wenn wir uns in Zukunft nicht mehr nur mit etwas Besserem, etwas Neuerem zufrieden geben, sondern weil wir sagen, naja, das Nokia-Handy früher mit dem Snake-Spiel drauf, das hat mir eigentlich eh gereicht. Also ich kaufe jetzt keine iPhones mehr, sondern ich kaufe jetzt nur noch die alten Nokia-Handys und damit sind wir zufrieden. Beim Auto möchte ich auch bitte eher den alten Diesel haben, der noch so richtig hinten schwarz rausgeraucht haben. Bitte bloß keine Elektroautos oder alternativ angetriebenen Autos. Und wohnen, naja, Smart Home brauche ich nicht, Außenrollo brauche ich nicht, Solaranlage brauche ich auch nicht. Also ich glaube, das ist keine Welt, in der wir leben wollen. Und von dem her, jeder, der irgendwie so Bedenken hat, aber im Kapitalmarkt kann ja das Geld vom Kind wechseln. Naja, wenn du es breit gestreut anlegst in einem globalen Fonds, so wie der Philipp mit Sunrise Capital, dann musst du schon ziemlich Pech haben, dass dein Geld weg ist.
Und noch viel mehr Risiko ist es, wenn du das aufs Sparbuch legst, weil da ist die Inflation, was auch noch reinkickt, also so richtig, also da wird das Geld nicht mehr, sondern weniger, das nachweislich.
Da habe ich auch ein super Beispiel, nämlich wenn du 10.000 Euro zur Geburt des Kindes auf dem Sparbuch legst und wir gehen jetzt einfach nur von der Inflation von 2-3% aus, ist das Geld im Alter von 18 Jahren nur noch knapp 6.000 Euro wert. Also aus 10.000 Euro hast du 6.000 gemacht. Da kannst du dir wirklich gratulieren, weil da hast du wirklich nichts mitgenommen. Also, aber ich meine, unsere Community ist zum Glück klüger als Leute, die das genauso machen. Aber vor allem bei älteren Leuten, da kriegt man halt das Sparbuch wirklich nicht, leider nicht aus dem Kopf raus, weil ich
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Ich habe im Umfeld ein paar Leute, die eben für die Kinder jetzt schon investieren. Und die berichten halt immer wieder, naja, die Großeltern, die haben ja jetzt ein Sparbuch eingerichtet und weißt du, Matthias, du kriegst diesen Sparbuchgedanken einfach nicht aus ihren Köpfen raus, aber wir machen eben was Gescheites mit dem Geld.
Ja, vor allem, wie gesagt, also ich brauche nur auf das Depot schauen, 10% pro Jahr, seitdem es läuft, ohne dass ich großartig was tue und das gibt es auf keinem Sparbuch der Welt, heutzutage schon gar nicht. Und deswegen gibt es nur eine Variante und da muss man halt einfach ein bisschen mehr ins Risiko gehen, wobei das auf lange Sicht ja auch sehr marginal ist, wenn man halt diese goldenen Regeln wie breit streuen, langfristig und so weiter, kostengünstig investieren befolgt und ja, dann kann man eigentlich im Normalfall nicht mehr viel falsch machen. Ja, kommen wir zu einem anderen Teil, der mich natürlich als Cybercrime-Ermittler wirklich besonders interessiert, nämlich ein Interview mit einem Betrugsopfer des jüngsten Krypto-Scams, also von Bitpanda mit der DeFi-Wallet. Schauen wir jetzt mal, ob das mit der Technik funktioniert, ob das Opfer jetzt schon zugeschaltet ist. Also kurzen Moment. Das tut sich nichts. Matthias, was? Hey, Matthias, warum bist du immer noch da? Oder eigentlich wäre jetzt das Opfer vom Scam da.
Tja, und ich habe mir gedacht, ich falle jetzt mal auf so einen Scam rein, damit wir im Podcast mal ein bisschen was Spannendes zu berichten haben.
Ach Gott. Passt, dann gehen wir es an. Was ist passiert? Ja,
passt, Philipp. Ich schlage mal vor, ich starte zuerst mit einer Kurzform, damit jeder mal circa weiß, was passiert ist von vorne bis hinten. Und danach berichte ich die Geschichte noch einmal und gehe auf die einzelnen psychologischen Tricks ein, die die Betrüger vorgenommen haben, damit sie mich quasi am Ende überzeugen konnten, das zu tun, was ich getan habe. Ist das ein Deal?
Guter Deal, und ich werde dann im Nachgang das Technische bzw. das erklären, wie das grundsätzlich passiert, wenn es noch nicht vorkommen ist, oder ich werde es nochmal zusammenfassen und auf was ich draufgekommen bin, wo das Geld jetzt hingeflossen ist sozusagen. Also Matthias, ich bin wirklich gespannt.
Super, also die Kurzform. Sonntag um 17.42 Uhr auf einer Radtour habe ich eine SMS bekommen auf mein Garmin-Gerät. Bitpanda, der Absender, Login-Versuch aus Shanghai. Ich war müde und hungrig, 80 Kilometer bin ich bereits gefahren und hatte an dem Tag noch nichts zum Mittag gegessen. Und ja, dann bin ich irgendwann einmal stehen geblieben bei einem Kebabstand, habe die angegebene Nummer angerufen und bin in eine Warteschleife gekommen. Mit Bitpanda-Ansagen und einer klassischen Menüführung drücken Sie 1, wenn Sie Bestandskunde sind, drücken Sie 2, wenn Sie Neukunde sind. Gespräch mit einem englischen Support-Mitarbeiter, das war sehr professionell, ohne Akzent, ruhig und seriös. Es wurden Sicherheitsfragen gestellt, es wurde ein Referenzcode abgefragt, kein Verdacht von meiner Seite, alles wirkte 100% echt. Er überzeugte mich, eine neue, die Bitpanda DeFi Wallet herunterzuladen, und ich habe mit seiner Anweisung die Kryptos von meinem Bitpanda Account auf diese neue Bitpanda DeFi Wallet übertragen, die ich sogar mit meinem PIN gesichert habe. Naja, was soll ich sagen, innerhalb von 30 Minuten war alles weg. Erst nach dem Auflegen und genau in der Sekunde des Auflegens habe ich gewusst, ich bin auf einen klassischen Krypto-Scam reingefallen. Doch wie konnte es passieren, dass ausgerechnet mir sowas passiert, wenn ich ja doch jede Woche mit Philipp im Podcast sitze und der Philipp mir regelmäßig die neuesten Betrugsgeschichten erzählt? Naja, der Grund dafür war, dass die Betrüger mich psychologisch zu einem perfekten Zeitpunkt erwischt haben.
Und das zeigt aber, dass das jedem passieren kann und dass das absolut kein Thema ist, dass man zu 100% immer abwehren kann. Und wenn sowas passiert, wie gesagt, dann ist es absolut, es ist Arsch, brauchen wir nicht reden, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Also es geht trotzdem nur ums Geld, und das kann man in jeder Form irgendwie immer irgendwie richten. Also es ist nichts, was das Leben komplett zerstört. Also wie gesagt, und da habe ich leider schon Sachen erlebt, wo man dann gedacht hat danach, uff, das ist hart, aber trotzdem, bitte, wenn es euch sowas passiert und ihr glaubt, jetzt habe ich keinen Sinn mehr, es geht nicht mehr weiter, dann bitte meldet euch bei Stellen, die euch helfen. Es ist ein hartes Thema und es tut auch wirklich weh, aber es ist am Ende des Tages trotzdem nur Geld, das kann man irgendwie richten. Und jetzt weiter in der Geschichte.
Super. Es war eben vergangenen Sonntag, 17.42 Uhr. Wir waren gerade mit dem Rennrad in Richtung Klosterneuburg unterwegs mit ordentlich Tempo bergab. Und auf meinem Garmin-Radcomputer poppte plötzlich eine SMS auf. Bitpanda, der Absender, so dachte ich. Neuer Login aus Shanghai. Wenn das nicht Sie sind, rufen Sie bitte sofort diese Nummer an. Und es war eine Wiener Nummer mit angegeben. Und das war auch schon der Anfang eines Scams, in den ich selbst reingetappt bin. Also folgende Situation zur Vorstellung ist, wir sind 80 Kilometer bereits gefahren, 30 noch to go. Wir hatten nichts gegessen, waren auf dem Weg quasi zu einem Kebabstand in Klosterneuburg, extrem hungrig und schon leicht müde. Der psychologische Effekt, der quasi den Betrügern zugunsten gekommen ist, ist die Decision Fatigue, also die Entscheidungsmüdigkeit. Also in diesem Zustand treffen wir schlechtere Entscheidungen und suchen instinktiv nach schnellen Lösungen. Also ist quasi in dieser Situation bereits in meinem Kopf während dem Radfahren schon herumgegangen, ich werde diese Nummer anrufen, weil dann ist das Problem gelöst. Naja, und die SMS, was soll ich sagen, der Absender Bitpanda stand ganz fest oben drauf. Und die vergangenen SMS waren ebenfalls SMS von Bitpanda, wo mir diverse Codes übermittelt wurden für diverse Käufe aus der Vergangenheit. Naja, okay, ich denke mir, das passt schon alles. Ich rufe also ohne einen Zweifel an, lande in einer Warteschleife mit Musik, mit Menüführung und natürlich auch professioneller Ansage. Willkommen bei Bitpanda, Europas größten Kryptobroker. Alles wirkte komplett offiziell. Und da haben wir den nächsten psychologischen Effekt, den die Betrüger geschickt ausgenutzt haben, den Authority Bias. Also wir vertrauen automatisch, wenn es alles nach offizieller Struktur aussieht. Und vor allem meine Rolle ist jetzt ganz spannend und das ist auch eine zentrale, also was soll ich sagen, so habe ich das noch nie erlebt, weil ich war die Person, die angerufen hat. Ich war der Bittsteller. Und die andere Person hatte die Macht, weil ich als Bittsteller wollte ja was von der anderen Person. Das ist ein weiterer psychologischer Effekt, nämlich das ist eine Asymmetrie im Machtverhältnis. Der Hilfesuchende vertraut stärker, weil er abhängig ist. Und in diesem Gespräch war ich seit der ersten Sekunde zu 100% abhängig. Naja, und das Gespräch, was soll ich sagen? Der englische Operator, wie er vorgestellt wurde, sprach akzentfrei, ruhig und freundlich. Es kam auch ganz am Anfang ganz klassisch diese Passage mit, dieses Gespräch wird zu Schulungszwecken aufgezeigt. Das Ganze hat es natürlich noch einmal professioneller wirken lassen und hat mir keinen Grund gegeben, dem Ganzen irgendwie zu misstrauen. Es folgten Sicherheitsfragen, ein Referenzcode aus der SMS wurde abgefragt und es wurde auch sehr häufig erwähnt, dass Bitpanda nie nach persönlichen Daten oder ähnlichen fragen würde. Alles fühlte sich extrem echt an. Und da haben wir schon den nächsten psychologischen Effekt. Illusion of Control. Man glaubt, man ist gerade besonders geschützt, weil angeblich Sicherheitsprozesse im Hintergrund laufen. Am Ende hatte ich dann noch eine kognitive Überlastung. Ständige Fragen, Sicherheitsfragen etc., keine Pausen zum Nachdenken. Ich wurde während des Gesprächs durchgehend beschäftigt. Ein weiterer psychologischer Trick der Betrüger nennt sich Cognitive Overload. Das Gehirn ist so beschäftigt, dass kritisches Denken kaum möglich ist. Und das Ganze in Kombination mit all diesen anderen bereits erwähnten psychologischen Effekten hat unter anderem dann dazu geführt, dass ich mich auf diesen Scam eingelassen habe. Er hat dann mir auch ganz schnell eine Erklärung geliefert, warum es überhaupt sein konnte, dass man sich in meinen Bitpanda-Account einloggt. Er hat gefragt, verschiedene Möglichkeiten, wie quasi Malware aufs Handy kommt, und eine der letzten Fragen war dann, waren Sie in letzter Zeit in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk verbunden? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich war kürzlich in Griechenland auf Urlaub und da war ich hier und da in einem öffentlichen Netzwerk. Und dann hat er bestätigt, was ich quasi vermutet habe. Ich habe vermutet, ich war in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk und aufgrund dessen konnten sich quasi Betrüger in mein Handy reinhacken. Und er hat genau das bestätigt. Er hat gesagt, ja, das könnte das Problem gewesen sein, warum jetzt gerade ein Zugriff auf Ihr Bitpanda-Account stattfindet. Und das ist wieder schon der nächste psychologische Effekt. Der Confirmation Bias. Ich habe die Erklärung selbst dem Betrüger geliefert und er hat sie mir zurückgespiegelt. Also ein weiterer psychologischer Effekt, den die Betrüger wirklich perfekt ausgespielt haben. Ja, was ist dann ursprünglich passiert? Die Wallet. Der Betrüger erklärte mir, dass dieses Herunterladen der neuen Bitpanda DeFi Wallet die sicherste Lösung für meine Kryptos ist. Ich habe die App also selbst heruntergeladen, ohne auf irgendeinen Link zu klicken, ganz offiziell aus dem App Store. Dann, und das war dann der ursprüngliche Betrug, wie ich später feststellen musste, kam eine SMS. Der Betrüger sagte, automatische SMS, den Code kennt quasi keiner, den muss ich jetzt einfügen, das war die Seed Phrase. Zur Sicherheit kam die SMS nur teilweise, die letzten zwei Phrasen wurden dann telefonisch durchgegeben, aus Sicherheitsgründen. Und auch hier habe ich wieder dem Betrüger zu 100% vertraut, weil auch das ziemlich logisch klang. Naja, warum klang es logisch? Ein weiterer psychologischer Effekt, der Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist ein aus der Sozialpsychologie bekannter kognitiver Wahrnehmungsfehler, der dazu führt, dass Menschen aufgrund einer positiven bzw. negativen Eigenschaft unbewusst weitere positive bzw. negative Merkmale unterstellen. Also durch die ruhige Stimme und diesen Prozessabläufe wirkte alles extrem glaubwürdig. Und diese Glaubwürdigkeit wurde im Prinzip ständig nur verstärkt durch diesen Effekt. Ja, und jetzt der kritische Moment, der Moment, der für die Betrüger der wichtigste im Prinzip war. Ich sollte alle meine Assets in Ethereum swappen und dann auf das neue Wallet übertragen. Ich zögerte zuerst wegen steuerlichen Gründen, weil ein Teil meiner Bitcoin, die ich damals, letzten Sonntag, waren noch vor dem Stichtag angeschafft. Und das war dann quasi das erste Mal, wo er erwähnt hat, dass dieser Vorgang jetzt time-sensitive ist und dass, wenn ich jetzt nicht handle, alles weg sein könnte. Er hat also einen weiteren psychologischen Effekt angewandt, den Urgency Bias, also unter Zeitdruck schaltet das Gehirn eher in den Reaktions- statt in den Reflexionsmodus. Und das habe ich dann auch so einfach hingenommen. Und ja, der Abschluss ist ganz klar. Ich habe also meine Kryptos transferiert. Ich sah den Eingang in meiner neuen Wallet, die ich mit meinem Passwort geschützt habe. Und er hat dann gesagt, ich erhalte in 24 Stunden, also in den nächsten 24 Stunden, einen ausführlichen Sicherheitsreport von Bitpanda per Mail. Dann war das Gespräch beendet. Und dann, genau in der Sekunde, wo ich aufgelegt habe, habe ich erst gespürt, Scheiße, ich habe gerade was richtig Dummes gemacht. Naja, und wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich, es war nicht ein einziger Trick, sondern es war einfach ein gesamtes Zusammenspiel aus vielen verschiedenen psychologischen Effekten. Und ja, der Betrüger hat mich einfach wirklich zum perfekten Zeitpunkt erwischt. Ich war hungrig und erschöpft, Decision Fatigue, dann offizieller Anschein, Authority Bias, ich war der Bittsteller, ich habe angerufen. Ein Machtungleichgewicht hat also stattgefunden. Dieses ständige Fragen, der Cognitive Overload. Dann habe ich selbst die Erklärung geliefert, warum denn quasi ein Scam quasi offiziell, also inoffiziell stattfinden konnte mit dem Public Wi-Fi, also der Confirmation Bias. Dann die teilweisen Seed Phrase, die Sicherheitsfragen, die Illusion der Kontrolle, der Halo-Effekt, der Urgency Bias. All diese Faktoren in diesem perfekten Zusammenspiel haben alle meine Schutzmechanismen einfach so ausgehebelt und das zeigt, so ein Scam kann wirklich jedem passieren, selbst jemanden, der, wie ich und der Philipp, vor solchen Scams warnt.
Und du darfst nicht vergessen, also die machen den ganzen Tag nichts anderes. Deren Hauptziel ist es, die Leute zu täuschen, zu manipulieren und sie nehmen alles her, was ihnen zur Macht steht, weil sie wollen deine Kohle haben, das ist vollkommen klar. Die sind Profis auf dem Gebiet, Profis der Manipulation, Profi der Täuschung, Profis von allen. Und das ist, ja, das ist deren Hauptaufgabe.
Jetzt habe ich eine Frage, Philipp, an dich. Ich habe die SMS bekommen und wenn ich jetzt auf Messages gehe, ist das im selben Chatverlauf wie meine anderen Bitpanda-Nachrichten. Wie geht das? Kannst du uns das erklären?
Schau, das Problem ist, wenn ich das jetzt aufsplitte, also deinen Vorfall oder auch Vorfälle, die ähnlich sind, ist es so, du bekommst jetzt eine Fake-SMS, oft von DHL, von Post, was auch immer, und da steht halt wirklich DHL, in dem Fall Bitpanda drauf. Das ist ein Spoofing, nennt man das, Telefonnummern-Spoofing. Das heißt, da verschleiert jemand mit technologischen Mitteln die echte Telefonnummer-Hintergrund oder die echte Kontaktaufnahme übers Internet. In der heutigen Zeit, wo alles über Voice-over-B, also übers Internet funktioniert, kann man das relativ leicht machen, dass man eben solche Telefonnummern oder Kontaktaufnahme macht und die Telefonnummer maskiert, als wäre sie aus dem jeweiligen Land, vielleicht sogar mit der richtigen Telefonnummer vom echten Support. In dem Fall gibt es bei Bitpanda keinen Telefonsupport, aber man könnte theoretisch auch die Telefonnummer vom Bundeskanzleramt nehmen oder sowas und mit dem anrufen. Meistens ist es aber so, dass es ein One-Way ist. Das heißt, es ist eigentlich nur, wenn du angerufen wirst von einer solchen Nummer, wenn du abhebst, dass du dann in dieser Falle bist. Wenn du zurückrufst, kommst du normalerweise wirklich zur echten Person, der das gehört. In dem Fall haben sie es halt einfach geschickt gemacht, dass sie, wie auch immer sie das technologisch im Hintergrund gemacht haben, ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht erklären, das Thema Spoofing ist ja ganz, ganz schwer zum Nachverfolgen, kaum möglich teilweise, wo das wirklich herkommen ist, weil da halt einfach irgendwo in den meisten Fällen ein Telefonserver aufgestellt wird, mit eben der dementsprechenden Software drauf, die einfach nur dafür programmiert wird, dass er eben Betrügereien machen kann. Meistens natürlich mit Sitz im Ausland, wo auch das Thema Datenaustausch oder halt die Kontrollen halt einfach nicht so hoch sind und wo es einfach leichter geht. Meistens auch im Darknet logischerweise, ne? Also über irgendwelche Tools, die Leute explizit nur für solche Sachen programmieren. In dem Fall hast du halt eine Fake-SMS bekommen, die halt leider dein iPhone so deklariert hat, als wäre sie wirklich vom Bitpanda kommen. Wie genau das funktioniert, kann ich dir so nicht erklären. Also technologisch, dass ich jetzt hier ausschicken könnte und da kommt bei dir jetzt auch vom Bitpanda was. Das kann ich nicht sagen, aber das ist normalerweise auf die Programmierung, auf die Konfiguration vom jeweiligen Telefonserver. Das ist der Grund dafür. In dem Fall war es dann so, dass du eben diese SMS bekommen hast mit dieser österreichischen Nummer, die im Hintergrund natürlich keine österreichische Nummer war. Das war halt nur der Anschein. So, natürlich gleich mal ein Part, wo du denkst, ah, es könnte passen und ist gleich mal ein Punkt, der weniger misstrauisch macht. Wenn du jetzt eine Nummer aus Rumänien gewesen wäre oder irgendein anderen Land oder Deutschland zum Beispiel, hättest du schon eher vielleicht nachgedacht, okay, das ist komisch. So, dann natürlich die professionelle Anrufer, also der einfach gebrieft war, der das nicht zum ersten Mal gemacht hat, der wirklich gut geredet hat, der genauso geredet hat wie jeder andere Support, und meistens machen die ja nicht nur einen Support-Scam, sondern verschiedene, der macht vielleicht auch Microsoft, der macht vielleicht auch Amazon oder sowas, also gibt's ja genauso, und das heißt, der kann das, der macht das den ganzen Tag, ne? Der ist vielleicht ein Callcenter-Mitarbeiter, die teilweise, gibt's gewisse Dokus drüber, am Tag ehrliche Arbeit machen, ehrliches Callcenter und auf Nacht oder wie auch immer, dann nicht so ehrliche Arbeit nachgehen. Das ist, ja, spannend leider. Dann haben sie dich ja geködert mit der Info, erstens, wo du warst natürlich in der Situation, deswegen funktionieren auch solche Post-SMS oft sehr gut, überhaupt zu den Weihnachten, zu den Ostern, weil halt viele Leute da bestellen, vielleicht eher ein Backel erwarten und dann funktioniert es einfach, und sie werden meistens, kommt diese SMS dann genau, wenn man gerade irgendwas macht und nicht zu 100% auf das fokussiert ist, wenn man gerade aus der U-Bahn aussteigt, wenn man gerade irgendwo hinläuft, wenn man gerade bei der Kasse steht oder in deinem Fall, wenn man gerade mit dem Radl unterwegs ist und das nur auf die Uhr oder auf den Bordcomputer kriegt und dann gar nicht so weit denkt, ah, das könnte jetzt so sein, ich muss jetzt schnell handeln, weil irgendwer ist in meinem Account drin, und dann ist das halt noch viel glaubhafter, als wenn du daheim sitzt vor dem PC und dir das genau anschaust und denkst, hä? Warum soll das jetzt sein? Ich schaue mal in meinen Account rein. In dem Fall haben sie dich halt genau zum perfekten Zeitpunkt erwischt. Und das ist halt leider oft der Fall. Aber nicht, weil sie dich ausspionieren, sondern weil sie zu Tausenden es ausschicken, auch wenn du vielleicht kein Bitbanner-Kunde bist. Und dann, du genau dann vielleicht zur richtigen Zeit das erwischt.
Ganz witzige Story. Der Polizist neben dem Beamten, wo ich die Anzeige dann aufgegeben habe, hat dieselbe SMS bekommen.
Ja, und obwohl der gar nicht Bitbanner-Kunde war, glaube ich, gell?
Ich habe dann nicht nachgefragt.
Okay, wurscht. Ja, und dann ist weitergegangen. Du hast ja dann im Chat, nachdem oder währenddessen nur mit dem telefoniert, das ist auch eine Red Flag und ganz ein wichtiger Punkt. Wenn du dort anrufst, wenn das jetzt irgendein Support ist, irgendeine Bank, in dem Fall irgendein Kryptodienstleister, es wird niemals irgendeine Transaktion oder irgendwas während einem Telefonat verlangt oder irgendwelche Codes. Also das ist kaum möglich. Es gibt auch diverse Bank-Apps, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, die genau das unterbieten. Wenn du telefonierst, kannst du keine Überweisung tätigen. Das wäre natürlich bei dem ein oder anderen Anbieter genauso interessant. Technisch ist es nicht so leicht, glaube ich, immer umsetzbar. Ich habe auf jeden Fall mit Bitbanner schon Kontakt aufgenommen dazu und das einfach mal geschildert. Vielleicht wird irgendwann mal was kommen, was in die Richtung ist, weil das wäre natürlich jetzt nicht nur bei Bitbanner, sondern bei ganz vielen solchen Tools, dass man einfach, wenn man telefoniert, während dem Telefonat einfach nicht überweisen kann. Wäre super, weil in den meisten Fällen ist es genau dann, oder passiert das immer während dem Gespräch, und wenn du auflegst, dann rufen die dich nie mehr an, weil sie genau wissen, oh, okay, der macht jetzt vielleicht besonders, fällt jetzt nicht mehr rein, der ist nicht in dieser Falle, wie du es schon beschrieben hast, auch manipulativ gesehen, und der denkt vielleicht jetzt mit, sobald du aufgelegt hast, hast du gewusst, okay, das war jetzt nicht ganz gut. Na, du hast mir dann gleich angerufen und warst noch im Glauben, okay, da in der Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so ein Scam ist, haben wir leider relativ schnell gesehen, es ist leider doch so gewesen.
Genau, aber wie ist das passiert? Weil Philipp, ich habe nur die Bitpanda DeFi wurde drunter geladen auf meinem Handy. Ich habe keinen Link geklickt. Ich habe auch ein Passwort vergeben für diese Wallet mit Face ID und habe nur zwischen meinem Bitpanda Account und meinem neuen DeFi Wallet hin und her gewechselt. Also wie konnte da jetzt dieser Scam passieren?
Und das ist genau das, was man dann im Nachhinein, also was ich da am nächsten Tag dann rausfinden habe müssen, wie hat das jetzt wirklich funktioniert? Oder eigentlich habe ich es am gleichen Tag rausgefunden, habe dann sehr lang überlegt, wie kann das wirklich funktionieren? Weil du hast mir dann gesagt, ja, du hast nichts geklickt, du hast nichts irgendwie eingegeben, du hast keinen Zugriff gegeben, du hast keine Fernwartungstools installiert. Aber was hast du gemacht? Sie haben dir im Chat eine Seed-Phrase geschickt. Die Seed-Phrase, die sind 10 oder 12 Wörter, die nicht zusammenhängend sind. Und das ist sozusagen der Master Key, kann man sagen. Das ist der Master Key für eine Wallet. Eine externe Wallet. Das ist wie so eine Brieftasche, wo man halt einfach was speichern kann. In dem Fall halt einfach Kryptowährungen, die halt mit diesem Schlüssel dann gesichert wird. So. diese Seed Phrase hast du nur, normalerweise nur selbst. Nur selbst in deiner Wallet, selbst aufgeschrieben und irgendwo in Safe verstaut. Mit der kann man nämlich alles wiederherstellen. Wenn man den Zugriff verliert, wenn man diesen USB-Stick, was man so kennt, diese Hardware-Wallets, wenn man diesen verliert, wenn man diesen zerstört, dann kann man mit dieser Seed-Phrase drauf zugreifen, auch wenn man nicht ansteckt. Das ist leider, das ist der Master-Key. Wenn man den hat, kann man alles machen. Und da gibt's Read-Only, also man kann man nur lesen oder auch die ganzen Funktionen nutzen. In dem Fall haben sie dir eine Seed-Phrase geschickt, die eigentlich nur zum Lesen ermöglicht, aber nicht deine Seed Phrase, weil die siehst ja nur du in der App oder in der Wallet, sondern ihre Seed Phrase. Das heißt, die haben eine Wallet erstellt. Es ist komplett egal, ob es jetzt ein Bitbander DeFi Wallet war oder was anderes. In deinem Fall war es wahrscheinlich was anderes. Haben die das geschickt. Du hast damit in dieser App die Wallet von den Betrügern wiederhergestellt sozusagen. In dem Glauben, dass das deine Wallet ist. So, jetzt hast du da eine Wallet drin, die deine, du glaubst, das war deine Wallet und dort sollst du dann die umgewandelten Coins hinschicken. Also was du im Glauben, dass es deine Wallet ist.
Genau, und da ist jetzt wieder der nächste Punkt, wo ich stutzig hätte werden müssen, weil ich habe ja so eine Seed Phrase auch für ein Wallet, das wir in der Firma haben und das liegt sehr gut in einem Safe an einem unbekannten Ort. Und da müsste ich eigentlich schon gewusst haben, okay, irgendwie ist das komisch, wenn ich jetzt eine Seed Phrase bekomme. Aber, und da ist wieder dieses große, da kommen wieder diese psychologischen Tricks ins Spiel. Ich war so in diesem ständigen Denken drinnen, in diesem Frage-Antwort-Spiel. Ich habe das nicht hinterfragt. Im Gegenteil, mir wurden nur 10 Wörter übermittelt. Ich habe die eingefügt und dann hat er gesagt, naja, die letzten 2, die sind bewusst nicht in diesen automatischen SMSen drinnen. Warum? Naja, weil sie wissen ja nicht, hat der Betrüger jetzt Zugriff auf mein Handy? Sieht der jetzt das, was am Handy passiert oder nicht? Und auch das klang natürlich zu diesem Zeitpunkt extrem plausibel. Da habe ich 0 Sekunden drüber nachgedacht, dass das auch nur irgendwie ein Scam ist.
Ja, und in dem Fall, da ist ein neuer, es war nicht so ersichtlich, dass das jetzt, normalerweise laufen die meisten Scams so ab, dass Opfer am Telefon ist, der Scammer sagt, ja, schau her, du musst das dorthin überweisen, schick deine Coins dorthin und fertig. Und es hat nie einen Zugriff. In dem Fall hast du ja die DeFi-Wallet gesehen, es ist dort eingegangen, offensichtlich. Was aber das Problem war, das war die Überweisung, also diese Transaktion, hat einen Smart Contract getriggert. Das heißt, ein Smart Contract ist so ein Programm, das einfach Programm läuft ja meistens von oben nach unten, es tut verschiedene Kriterien erfüllen und dann macht es das und das. In dem Fall war es so eine Wenn-Dann-Programm, kannst du sagen. In diesem Programm steht drin, in deinem Fall jetzt eben, wenn Matthias von seinem Bitbander-Account Coin XY, in dem Fall Ethereum, wegschickt auf diese Adresse, was dann keine Wallet per se war, sondern eigentlich ein Smart Contract war, dann machst du das. So, jetzt hast du das hingeschickt, in diesem Programm ist drin gestanden, wenn Matthias es schickt, dann schickt das sofort weiter auf eine andere Wallet, automatisch, wird also automatisch gemacht und dann wird es auf der Wallet gar nicht so angezeigt, als wäre es ein Ausgang, weil es eigentlich nicht unbedingt wirklich oben war. Also es ist sehr komplex im Hintergrund und wir haben das verfolgen können, dieser Smart Contract, und das führt dann zu 2 Wallets, natürlich externe Wallets, die nicht irgendwie bei einem Exit Point sind, wie ein Broker oder wie Bitbander oder sowas, sondern einfach irgendwem gehören, irgendwo auf der Welt. Und da sind in den letzten 1-2 Wochen so ungefähr 120.000 Euro in Coins hintransferiert worden. Also diese Masche oder welche Masche auch immer, die hier durchgeführt wird, die ist sehr professionell, da fallen sehr viele Leute rein. Und an der Stelle muss ich trotzdem mal kurz mal ein Danke auch noch sagen an den Albert Quenberger, der ist ein privater Forensiker für Kryptos, mit AQ Forensics macht er das und den kann ich sehr oft fragen, weil der mir sehr schnell auch Unterstützung liefert und mit dem gemeinsam habe ich das dann gemacht, dass wir draufkommen, wo sind die jetzt hingeflossen und was kann man machen. In dem Fall leider sehr schwer bis kaum was machbar, weil die Betrüger natürlich keine Trotteln sind, ne? Und genau wissen, wie sie das verschleiern, wie sie das mixen, wie sie das wegbringen vom vom Opfer und weg von den Behörden natürlich. Ja, schwierig. Deswegen immer wichtig, solche Sachen genau, also deswegen Matthias, ein großes Lob an dich, dass du das dann gleich geteilt hast oder teilen willst mit uns, weil die meisten wollen das nicht oder trauen sich nicht drüber, obwohl es so wichtig ist, weil man nur so verstehen kann, dass es extrem wichtig ist, darauf aufzupassen. Und du hast oben geschrieben, in einer Frage noch, ist es jetzt sicher, eine Cold Wallet, also eine externe Wallet zu nutzen oder lieber beim Broker zu lassen? Kann man nicht pauschal beantworten. Auf der einen Seite hat die Verantwortung grundsätzlich bis zu einem gewissen Grad der Broker, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil am Ende des Tages sind die Betrüger genau darauf aus, dass sie dich manipulieren, dich zu einer Handlung oder Duldung oder was auch immer treiben wollen, dass du es von dir aus was machst. Ob das jetzt dann auf Übermittlung von Bitpanda oder von Binance oder von wo auch immer oder vom Bankkonto zu einem anderen Bankkonto ist oder von Wallet A zu Wallet B, ist komplett egal, weil sie dich sowieso manipulieren, ne? Und es ist dann komplett egal, ob das jetzt die Wallet ist oder nicht. Wichtig ist nur, wenn du eine externe Wallet nutzt, die Seed Phrase Master Key niemals hergeben. Es wird auch nie jemand danach fragen, den siehst nur du und den musst du aufschreiben, aber nicht am besten mit dem Computer irgendwo speichern, sondern per Hand in Safe, fertig.
Genau. Und da ist wieder das Thema Finanzbildung so wichtig, weil wir sprechen ständig über Finanzbildung. Und ich behaupte jetzt einmal beim Thema Wertpapiere, Aktien, ETFs, Steuern in Österreich, sind wir, glaube ich, ganz gut bewandert und können einfach ein bisschen eine Info wiedergeben. Aber, und da habe ich mich jetzt selbst ertappt, beim Thema Krypto oder generell mit dem Thema Krypto beziehungsweise Bitcoin, habe ich mich persönlich in den letzten Jahren extrem wenig bis eigentlich gar nicht beschäftigt. Sondern ich habe einfach nur ein Depot bei Bitpanda gehabt, hin und wieder einen Sparplan gehabt, einen Kryptosparplan laufen gehabt und das war's. Also sobald irgendjemand begonnen hat, mit mir über Krypto zu sprechen und so Wörter wie, Seed Phrase oder Hashcode, wie auch immer, in den Mund zu nehmen, bin ich eigentlich ausgestiegen. Weil ich habe gedacht, ich habe immer einen Sparplan, wird schon passen. Und da hat eben auch diese fehlende finanzielle Bildung über die Asset-Klasse, in die ich investiert habe, dazu geführt, dass ich eben eine Seed Phrase, eine fremde Seed Phrase bei einem Wallet eingerichtet habe. Hätte ich quasi das gewusst, dass das quasi, also natürlich gewusst habe ich es in irgendeiner Art und Weise schon, aber wäre mir das präsenter in meinem Kopf gewesen, hätten alle Alarmglocken natürlich klingeln müssen. Also auch das nochmal ganz klar der Hinweis. Und ich möchte auch erwähnen, jeder, der Bitpanda nutzt, es gibt in der App unter dem Punkt Passwort und Sicherheit die Möglichkeit, erstens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten. Es gibt die Möglichkeit, einen Anti-Phishing-Code festzulegen. Also einen Verifikationscode, wo du absolut sicher sein kannst, wenn die andere Person diesen Code kennt, ist das wirklich ein offizieller Bitpanda-Mitarbeiter. Und es gibt natürlich auch die Session-Activity. Also du kannst ganz genau sehen, wann, wo, welches Gerät auf deinen Account zugreift. Naja gut, aber das sind einfach die Punkte, die kennt man dann, wenn man mal so einen Fehler begangen hat. Und ich bin auch froh, dass der Fehler jetzt passiert ist, also auch gestern oder am Sonntag halt passiert ist und nicht in der Zukunft, weil in der Zukunft wäre dieses Depot vielleicht noch weiter gestiegen und die Summe wäre größer geworden. Jetzt, na gut, ist es so passiert. Man fragt sich jetzt vielleicht, wie fühlt sich das an, wenn man so über den Tisch gezogen wird? Ist man am Boden zerstört? Ist man wütend? Ist man enttäuscht? Ich sage dir ehrlich, und vielleicht wird das der Philipp auch bestätigen oder hat das vielleicht auch so im Telefon wahrgenommen, es hat mich eigentlich ziemlich kalt gelassen. Ich habe in der ersten Sekunde nach dem Auflegen gewusst, ich habe einen Fehler gemacht und akzeptiert, dass das Geld weg ist. Und ich war wirklich entspannt. Also ich hatte wirklich einen schönen Tag, die Radtour war super, der Döner war.
Habe ich so auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Ja? Also normalerweise ist die Reaktion ganz anders, weil sie oft auch gar nicht wissen, dass das jetzt Scam war. Du hast es ja dann grundsätzlich gewusst, du hast dich damit abgefunden und gewusst, okay, das war mein Fehler. Du hast aber auch beim Thema Investieren schon Fehler gemacht. Das heißt, du weißt, wie das funktioniert und du bist eigenverantwortlich. Und das war auch in dem Fall wahrscheinlich eine aufgrund der Reaktion auch. Ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, ich will noch ganz kurz trotzdem noch was einwerfen, was ganz wichtig ist. Bitpanda in dem Fall ist jetzt nicht unsicher oder sonstiges, auch nicht die DeFi-Wallet. Meistens, das könnte genauso bei Binance oder woanders passiert sein oder auch bei der Bank könnte das passieren mit Überweisungen. In dem Fall, es ist meistens ein Problem oder ein Fehler des Users, in dem Fall, weil du halt manipuliert wirst und das ist auch das konkrete Ziel. Weil wenn die Betrüger ein System wirklich hacken wollen würden, also technisch, dann ist viel mehr Know-how notwendig, viel mehr Aufwand, viel mehr Kosten und viel unwahrscheinlicher, dass es funktioniert. Somit gehen sie über den einfachsten Weg, und das ist halt einfach der Mensch, wenn man manipuliert. Deswegen Bitbanner weiterhin nutzen. Ich nutze Bitbanner genauso weiterhin. In dem Fall ist halt der Vorteil bei Aktien, bei ETFs und sonstigen, dass man die nicht einfach von A nach B schicken kann. Bei Kryptos geht das im Sekundentakt genauso wie ein Bankkonto. Es ist ja nichts anderes wie ein Bankkonto, wenn man es so umlegen würde. Eine Transaktion, eine Überweisung, wenn ich die in Auftrag gebe, ist die auch sofort weg im Normalfall. Von dem her kann es dort auch passieren. Wichtig ist immer das Thema Manipulation, und die machen nichts anderes den ganzen Tag. Also deren Aufgabe ist es, dich zu bescheißen. Und das ist halt leider so. Ja.
Genau, und das habe ich relativ schnell festgestellt, als ich dann aufgelegt habe. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich habe gerade ziemlich was Dummes gemacht, und habe aber auch gleich sofort akzeptiert, passt gut, mein Fehler war scheiße, ich lerne draus. Und es war für mich nie der Gedanke da, ich muss jetzt unbedingt das Geld zurückbekommen, weil ich meine, habe eh gewusst, das ist komplett sinnlos. Also habe ich es quasi schon in dem Moment abgehakt. Der Döner war richtig gut, also den kann ich empfehlen, obwohl der Stand auf Google Maps nur 4,2 Sterne hat, aber Kloster Neuburg, Weidling beim Bahnhof, bei der Park-and-Ride-Anlage, der Dönerstand, da werde ich, glaube ich, beim nächsten Mal wieder stehen bleiben, oder Philipp, wenn wir mal gemeinsam fahren und einen Lust auf einen Döner haben beim Radfahren. Und
aber beim nächsten Mal kostet der Döner nicht mehr so viel, sondern dann kostet er normal.
Genau, das nächste Mal ist er billiger. Und ja, auch warum der Verlust jetzt mir nicht so wehtut und ich so quasi drüber lachen kann, ganz wichtig, es ist kein existenzbedrohender Verlust gewesen. Es gibt Menschen, die verlieren ihr gesamtes Vermögen an einem Scam. Und bei mir waren es jetzt knapp 7.000 Euro oder was für Kryptos. Und der Unterschied, der hat jetzt auch ein bisschen schon im Mindset begonnen. Für mich war meine Krypto-Position bei Bitpanda von Anfang an ein Hochrisiko-Investment. Seit 2017, wo ich quasi meine ersten Investments in Bitcoin getätigt habe, war mir klar, das Geld kann jederzeit weg sein. Und von Tag 1, wirklich von Tag 1 an, habe ich gewusst, Hochrisiko. Und mit diesem Mindset habe ich einfach die ganze Zeit gelebt und somit auch immer nur kleinere Summen investiert. Natürlich, die kleineren Summen sind halt auch ein paar tausend Euro irgendwann einmal geworden. Aber das war einfach schon so stark in meinem Kopf drinnen verankert, dass das Geld jederzeit weg sein konnte. Und jetzt ist es halt eingetroffen. Anders als bei meinen ETFs oder Aktien oder auch Sunrise-Fonds, das sind einfach meine Core-Assets. Das ist meine Zukunft, meine Sicherheit. Dort erwarte ich Stabilität, selbst in Krisen. Aber eben bei Krypto habe ich von Anfang an damit gerechnet, dass alles verloren gehen kann. Und ja, das ist halt jetzt nicht durch einen Crash eingetreten, sondern durch Betrug. Ja, passiert halt einmal. Und ja, den Wert des Geldes, diese knapp 7.000 Euro, auch das war vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten war, glaube ich, mein Depotwert nur 4.000 Euro wert. Und von dem Geld habe ich selbst nur 3.000 oder 3.500 eingezahlt. Und am Ende des Tages ist für mich das Geld auf dem Kryptodepot einfach immer nur ein paar Nullen und Einser aneinandergereiht auf einem Bildschirm. Es ist kein Auto, das ich verloren habe. Es ist keine Wohnung, kein Fahrrad, kein Dach über den Kopf. Es war quasi nichts, was meine Existenz auch nur annähernd beeinträchtigt. Es waren einfach nur digitale Werte. Und es hätte auch ganz anders laufen können, zum Beispiel. Also ich hätte auch genauso gut in Wien auf der Straße mit einem Messer oder mit einer Waffe ausgeraubt werden können. Das wäre was ganz was anderes gewesen. Das wäre wirklich ein persönlicher Angriff auf mein Leben. Das hätte mein Sicherheitsgefühl komplett zerstört. Aber so ein einfacher Online-Scam, das waren einfach nur ein paar Coins, und ich sitze danach jetzt immer noch auf meinem Rad, habe mein Handy, meine Wohnung, meine Familie und Freunde, und das zeigt mir einfach auch, dass es einfach komplett, im ersten Schritt natürlich ärgerlich ist, aber auch wirklich absolut unrelevant. Also dieser Verlust ist am Anfang schmerzhaft ein bisschen, aber das Leben geht weiter, man hat nicht wirklich am Ende was verloren, außer ein paar Nullen und Einser. Und ja, das eigentliche Learning, es war dumm, auf jeden Fall. Also wenn ich die Geschichte erzähle, muss ich immer dazu sagen, dass es halt in dem Moment so perfekt war von den Betrügern und ich selbst nie gedacht hätte, dass ich auf sowas jemals reinfallen werde. Aber ja, es kommt immer anders und die Täter waren halt wirklich clever. Und ich muss mich jetzt auf jeden Fall mehr mit Krypto beschäftigen und vor allem auch mit den Abläufen, wie die Dinge funktionieren. Und natürlich auch mit den Sicherheitsmechanismen. Und das werde ich jetzt nicht nur bei meinem Krypto-Broker machen, sondern natürlich auch bei meinen anderen Brokern, wo ich Geld liegen habe. Weil eins ist klar, meine Krypto-Assets waren definitiv die kleinste Vermögensposition, die ich habe. Jeder, der unsere Reels auf Instagram sieht oder auf YouTube, der kennt mein Depot eh schon ziemlich gut. Und da quasi jetzt noch einmal mehr auf Sicherheitsmechanismen zu achten. Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung, dieses Sicherheitswort, wie es das bei Bitpanda gibt. Und ja, in dem Sinne auch Philipp dann quasi die Frage weitergeleitet. FlatEx hat jetzt auch Kryptos eingeführt, Trade Republic ebenfalls. Kann ich dort meine Coins halten? Muss ich hier ebenfalls ähnliche Sicherheitsrisiken haben? Oder ist das quasi die sicherere Variante? Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, vielleicht können wir das jetzt mit diesem Gedankengang noch einmal kurz aufrollen.
Also grundsätzlich, wenn ich es nicht verschicken kann, ist schon eine gewisse Sicherheit mehr. Und meines Wissens nach, bei FlatEx kann ich es nicht verschicken, bei Trade auch nicht. Die Frage ist trotzdem wieder, wie gesagt, es ist nicht per se unsicher, dass man Bitbanda oder eine eigene Wallet nutzt. Es kommt halt immer dann darauf an, wie geht man damit um, wie weit ist das Wissen damit umzugehen. Also ja, natürlich, man kann beides nutzen. Deswegen ist auch mein Zugang, ich nutze ja Bitbanda und 21 Bitcoin, ich habe auch nur Bitcoin, ja. Auch aus diesem Grund, dass auch dort Diversifizierung stattfindet und auch eine gewisse Risikoabsicherung. Ja, deswegen, jeder wie er will, würde ich sagen, ja, wenn man Coins hat oder wenn man in Bitcoin oder sonstiges investieren möchte, gibt es viele Möglichkeiten und es ist keins per se schlecht. Beim einen muss man halt einfach mehr Eigenverantwortung übernehmen, beim anderen wird viel abgenommen. Und trotzdem absichern muss man sich halt trotzdem immer, also Keywords oder Passwörter niemals hergeben, wie es man vom E-Banking, trotzdem tun es manche Leute leider, weil halt immer das Thema Manipulation mitspielt. Und da muss man sich eher mal an den Kopf fassen und sagen, okay, was muss ich wissen oder was muss ich tun, damit ich vielleicht nicht drauf reinfall? Lieber mal auflegen und nochmal anrufen oder mit jemand anders reden, ob das real sein kann, anstatt bei irgendjemandem, der anruft, auch wenn er noch so ein guter Support-Mitarbeiter ist oder vertrauenswürdige Person ist, dem zu glauben, lieber mal auflegen und dann wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nichts mehr passieren. Dann wird keiner mehr anrufen.
Ja, was ich mir auch gedacht habe, was schade ist eigentlich, ist, dass einfach auch die Handys noch nicht so davor warnen. Warum sage ich jetzt die Handys? Diese SMS, das Spoofing auch. Das muss doch irgendwie im Hintergrund technisch definitiv anders ausschauen als eine SMS, die quasi von Bitpanda selbst ausgeschickt wird. Dass da es keine technischen Möglichkeiten gibt, dass man dann das mit irgendwie rot hinterlegt.
Es wird sicher kommen. Das Problem ist, es ist nicht so leicht, weil halt einfach, wenn die Nachrichten über den Mobilfunk gehen würden nach wie vor, was ja heute fast nicht mehr der Fall ist, also in den meisten Fällen geht es übers Internet, dann hätten die Anbieter wahrscheinlich schon irgendwelche Schutzmechanismen oder irgendwelche Blockierungen. Nachdem das aber heute alles übers Internet geht, ist das extrem schwer. Ich habe vor kurzem irgendwas gelesen, dass eine Schweizer Firma gerade probiert, so ein Sicherheitssystem zu bauen, dass genau solche Sachen irgendwie rausgefiltert werden. Aber wir kennen es alle beim Spamfilter im E-Mail-Account, ist genau das gleiche Problem. Die meisten Sachen werden rausgefiltert, gefinkelte Sachen oder oft nicht mehr gefinkelte kommen auch durch. Ne? Dann hast du vielleicht eine gute SMS oder eine gute Nachricht, die nicht gleich vom Scam erkannt werden oder vom Filter erkannt werden und das kommt auch durch. Am Ende des Tages ist immer der User davor, der die letzte Barriere ist, in dem Fall das Geld zu verschicken, drauf reinzufallen. Also es muss das Thema Awareness ganz im Vordergrund stehen, weil der beste Schutz kann ausgehebelt werden. Und in dem Fall, vielleicht auch für euch, die zuhören, wenn ihr solche Geschichten habt, die mit uns teilen wollt, die aber auch gern anonym schicken wollt, oder das Thema euch einfach interessiert und ihr das ein oder andere uns schickt oder sagt, okay, das wäre interessant, auch andere Betrugsfälle da irgendwie mit reinzunehmen, schickt sie uns, dann können wir das der ein oder andere mit reinnehmen, immer mal wieder, weil ich habe sehr viel davon im Kopf, ich habe sehr viel, was ich jeden Tag sehe, und wenn ihr das ein oder andere irgendwo seht, kann man das gern mit aufnehmen, ich kann es erklären, wie das funktioniert, der Matthias kann dann gute Nachfragen stellen, weil ja, er halt einfach nicht so in dem Thema drin ist wie ich. Somit, glaube ich, könnte das ganz interessant sein für den einen oder anderen von euch.
Genau, und absolut auch wichtig für jeden, der jetzt zuhört, noch auf Instagram einfach unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn sobald ein neuer Scam, ein neuer Betrug da ist, könnt ihr euch sicher sein, der Philipp sitzt schon vor seiner Kamera und nimmt auf, was genau passiert ist.
Auch in dem Fall.
Auch in dem Fall Sonntag, also ich war noch nicht einmal daheim, war schon das Video online.
Sehr gut, ja. In dem Fall habe ich halt schnell reagiert, weil es etwas war, was ich so noch nicht gesehen habe und sehr gefinkelt war. Und wenn wir kurz noch den Community-Blog mitnehmen, weil da hatte man schon relativ viel geredet, aber trotzdem, es war halt echt spannend und wichtig zum Einordnen, auch für den einen oder anderen, weil es gerade sehr aktuell ist. Auf Instagram ein treuer Follower hat uns nämlich geschrieben, dass er im Februar mit einer Einmalzahlung von 2000 Euro einen Fondssparplan bei der Hausbank eröffnet hat. Und er investiert seitdem monatlich 50 Euro in zwei verschiedene Fonds. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist und eine gute Sache. Wir werden gleich reden, warum es vielleicht anders auch noch möglich ist, beziehungsweise was vielleicht noch zu bedenken ist. Außerdem hat er noch geschrieben, dass er im August über eine Finanzberaterin eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und dort wurde ihm natürlich erklärt, dass nach 35 Jahren die Kapitalertragssteuer entfällt und dies im Vergleich zu ETFs ein Vorteil ist. Ja, und seine Frage an uns lautet jetzt, soll er diese Fonds einfach weiterlaufen lassen und zusätzlich über einen Online-Broker in ETFs investieren? Oder gibt es eine bessere Strategie aus unserer Sicht? Matthias, kurz und bündig, damit wir jetzt nochmal eine halbe Stunde reden. Ich höre dich gerade nicht.
Ich war noch auf Mute. Genau, absolut richtig. Also super Frage. Vielen Dank dafür. Ich war in einer ähnlichen Situation. Ich habe ebenfalls Fondssparpläne bei der Hausbank gekauft. Sogar bei derselben Bank, die erwähnen wir jetzt natürlich nicht. Und ich sehe gerade, dass einer deiner Fonds, also der erste, den ich jetzt überprüft habe, eine Gesamtkostenquote, also laufende Kosten von 1,83% hat. Und das ist natürlich jetzt nicht so schön, ja. Wenn du dir jetzt den Wert anschaust, was dein Fonds performt hat, laufendes Jahr, 0,66%. Das machen andere Fonds besser, maximaler Ausgabeaufschlag 4%. Also 4% Ausgabeaufschlag, das heißt, bei deinen monatlichen 50 Euro zahlst du jedes Mal 2 Euro einfach nur an Gebühren, dass dieser Fondssparplan ausläuft. Und diese 2 Euro, die musst du natürlich irgendwie wieder zurückholen, in aller Regel mit Rendite. Du hast uns auch geschrieben, dass du ein Initialinvestment von 2000 Euro getätigt hast in diesen Aktienfonds-Sparplan. Das heißt, das sind 80 Euro, die mal sofort abgezogen wurde. Genau. Habe ich ähnlich gemacht. Also ich habe da nämlich ähnliche Erfahrungen gemacht mit der Hausbank, bei mir waren es noch 5% Ausgabeaufschlag, aber auch sonst so circa gleich die laufenden Kosten. Wir können jetzt natürlich nichts zu deinen Investments selbst sagen, außer dass ich jetzt eben da kurz bei Fondsweb mal nachgeschaut habe, was das Ding eigentlich kostet und wie es jetzt seit diesem Jahr performt hat. Wir können dir auch nicht sagen, ob dein Vertrag mit der Lebensversicherung ein guter Vertrag ist oder ein weniger guter Vertrag. Das können wir erstens nicht, weil wir kennen den Vertrag natürlich nicht und das dürfen wir rein rechtlich auch gar nicht. Also wir dürfen uns dazu nicht äußern. Wir dürfen dir auch keinen Tipp geben, wie du damit weiter vorgehen sollst. Also das ist bitte wirklich dein eigenes Investment, deine Entscheidung, wie du damit weiter vorgehst. Es macht auf jeden Fall Sinn, Dinge zu vergleichen. Wir können dir jetzt im Prinzip nur sagen, ja, es stimmt, dass die Kapitalertragssteuer in solchen Fondskonstrukten nach einer gewissen Haltedauer entfällt, dass du eben nur die Versicherungssteuer von 4% zahlst, wenn du das Ganze eine gewisse Zeit lang hältst. Es kann auch dazu passieren, dass wenn du solche Verträge, oder es ist allgemein Common Knowledge, also das weiß man, das weiß man im Sinne von, ich gebe jetzt keine individuelle Auskunft, sondern wenn man eine Fondspolize vorzeitig auflöst, dann kann quasi ein Verlust stattfinden und man muss teilweise dann auch, je nachdem wann man sie auflöst, eine höhere Versicherungssteuer zahlen als diese 4%. Genau. Du fragst uns jetzt quasi, ob es sinnvoll ist, einen ETF quasi noch dabei hinzuzufügen. Und ich sage mal so, wenn du genau weißt, was du mit einem ETF erreichen möchtest, oder ein ETF ist grundsätzlich in der Regel auch nur ein Produkt. Ein ETF ist ein Produkt, das eingesetzt gehört, so dass es möglichst optimal für den Anleger ist. Und jetzt ist halt eine Frage, was möchtest du mit dem ETF erreichen? Möchtest du ebenfalls langfristig vorsorgen oder möchtest du jetzt kurzfristig vorsorgen? Das kommt dann ganz von deiner Strategie, kommt auf deine Strategie an, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich würde auf jeden Fall vielleicht einmal auch das Gespräch mit deinem Bankberater suchen zum Thema mit deinen Investmentfonds, weil wie gesagt, wenn du wirklich jetzt 4% Ausgabeaufschlag jedes Monat zahlst und dann das noch ein Investmentfonds ist, der knapp 2% Kosten hat, dann könntest du deinen Bankberater mal fragen, ob es da nicht kostengünstige Alternativen gibt. Weil wenn ich mir da so die Verteilung anschaue von den Ländern, von den Regionen, von den Holdings, von den Top 50, da jetzt mal aufgelistet, und auch von den Branchen, dann sehe ich schon eine sehr nahe Übereinstimmung zum klassischen MSCI World eigentlich. Und einen klassischen MSCI World ETF bekommst du schon für 0,2%. Also das ist ja dann doch ein bisschen eine andere Gebührenstruktur als eben der Fonds, einer der Fonds, den du jetzt da bekommen hast. Also da gerne nochmal überdenken, mit dem Bankberater oder auch mit anderen, mit Freunden, mit Familie drüber sprechen. Oder was ich in letzter Zeit sehr gerne empfehle, hau einfach mal das Factsheet von deinem Fonds in ChatGPT hinein und frage, was viele Anleger bei dieser Anlage übersehen. Und dasselbe mach mit dem MSCI World ETF Factsheet. Dasselbe kannst du auch mit anderen Produkten machen. Frag einfach mal, was übersehen andere bei dieser Geldanlage? Oder frag einfach andere Fragen in den Chat einfach rein. Ich mache das selbst hin und wieder zum Spaß, weil mich interessiert, was quasi die KI antwortet. Ich mache das dann meistens nicht nur bei ChatGPT, ich gebe das dann auch bei DeepSeek hoch oder bei anderen KI-Plattformen, weil es einfach spannend ist, wie ähnlich dann die Antworten, also wie ähnlich diese Antworten dann teilweise sind. Und ja, natürlich solltest du deine finale Entscheidung nie aufgrund einer KI-Antwort festlegen, aber es bietet auf jeden Fall einmal rasch eine Möglichkeit, eine weitere neue Ansicht zu bekommen. Philipp schaut mich schon böse an, das war zu lang.
Alles gut, ich möchte noch kurz was ergänzen. Beim Thema, was die Finanzberaterin gesagt hat, dass die Kapitaltragsteuer entfällt und das ein Vorteil ist und so weiter. Natürlich, rein rechnerisch kann es sehr wohl ein Vorteil sein, aber hier ist ganz wichtig, was wir schon gesagt haben, das Thema Gebühren, das Thema Performance, also wie ist das Produkt aufgelegt, performt das richtig gut oder ist das mit Anleihen oder irgendwelchen anderen Sachen gestopft, die nicht wirklich performen? Und natürlich auch die Laufzeit. Also natürlich kann es mehr Rendite abwerfen, aber das sind halt Faktoren, die mitspielen müssen. Ansonsten ist es nicht so. Sagen wir mal, die meisten alten fondsgebundenen Lebensversicherungen, die wirklich teuer waren, die hohe Ausgabebeschläge haben, haben wahrscheinlich keinen Vorteil gebracht. Neue Produkte, könnte sein, dass das eine oder andere besser performt. Die Frage ist halt, wo willst du hin? Wie lange willst du es halten? Ist dir Flexibilität wichtig? Weil das hast du in den meisten Fällen bei diesen Versicherungen nicht. Du kriegst einmal im Jahr meistens die Rendite oder die Performance-Berichte vom ETF bei kostengünstigen Fonds, wo ich selber reinschauen kann. Da kann ich selber entscheiden, kann ich selber reinschauen und selber agieren. Und zum Thema Lebensversicherung noch ganz kurz. Ich habe auch eine, aber keine zum Thema Erlebensversicherung, sondern rein für die Risikoabsicherung, für die Hinterbliebenen als Lebensversicherung bei einem Todesfall oder schwerer Erkrankung. Da geht es aber nicht um einen Vermögensaufbau, sondern da geht es um reine Absicherung für die Hinterbliebenen. Also das meines Erachtens für mich persönlich passend. Auf der anderen Seite bin ich aber eher im Bereich Eigenverantwortung, habe sonst keine Bank- oder Versicherungsprodukte für diese Thematik.
Vielleicht auch noch ein Punkt zur Ergänzung, weil ich eine sehr ähnliche Frage im Webinar letztens erhalten habe. Im Webinar die ersten 10.000 Euro endlich erfolgreich starten, das ebenfalls im September wieder stattfinden wird. Link in der Instagram-Bio. Und da kam auch die Frage, warum reden wir eigentlich nicht über die Fondspolizen, weil die haben ja langfristig gesehen einen Vorteil. Wir sind, oder unser Kanal steht im Prinzip für eigenverantwortliches Anlegen an echtem Miteigentum. Und echter Miteigentum kann am Ende nur durch echtes Sondervermögen, durch Wertpapiere, durch Aktien, durch ETFs geschehen. In einer Fondspolize, da hast du halt zwei Sachen. Da hast du einerseits den Fondssparplan, aber auch eine Versicherungsleistung dran gekoppelt. Und so wie der Philipp schon gesagt hat, es gibt Verträge, die sind eher teurer, es gibt modernere Verträge, die sind schon flexibler. Also da arbeiten auch Versicherungsgesellschaften immer mehr daran, das Ganze flexibler zu gestalten, je nachdem, wie es halt die Rahmenbedingungen erlauben. Aber bei uns geht es in aller Regel mal dazu, Leute dazu zu bringen, zu akzeptieren, hey, der Kapitalmarkt ist für dich da, du kannst hier mit wenig Know-how eigentlich dein Geld selbst in die Hand nehmen. Weil zum Beispiel, wenn du Arzt werden möchtest oder ein anderer Spezialist, irgendwo wirklich Profi auf deinem Gebiet werden möchtest, das dauert extrem lange. Aber jetzt, wenn du jetzt denkst, einen ETF-Sparplan kann jeder in wenigen Minuten selbst bei bei einem Online-Broker seiner Wahl abschließen. Also da brauchst du jetzt keine irgendwie besondere Vorbildung oder so. Natürlich, wenn du das Ganze so machen möchtest, dass du auch langfristig was davon hast, dass du jetzt nicht irgendwelche Penny-Stocks kaufst, so wie der Philipp und ich in unseren ersten Jahren, dann solltest du dich schon nochmal damit beschäftigen. Aber das tust du ja offensichtlich, weil du folgst uns ja schon auf Instagram. Vielleicht hörst du dann jetzt auch die Podcast-Folge, also hoffentlich zumindest. Und ich bin mir sicher, wenn du den ein oder anderen Vergleich anstellst, wenn du dir die Kosten anschaust, die Renditen anschaust, dann ja, glaube ich, bist du gut beraten, das Gespräch mit deinem Bankberater mal zu suchen.
Perfekt. In diesem Sinne haben wir heute eine richtig lange, aber wertvolle Folge gebaut und durchgeführt und aufgenommen. Ja, ich muss jetzt raus mit dem Dackel, die ist das eigentlich gewohnt, dass ich ungefähr eine Stunde Podcast aufnehmen mache, nicht anderthalb. Somit bin jetzt gleich am Weg raus. Matthias, danke für deine Zeit, für deine ehrliche, deinen ehrlichen Einblick und die Informationen und ja, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, ich freue mich über Feedback und weil ich deinen Hund schon so winseln höre, Philipp, vielen Dank für die Aufnahme und dass wir den längeren Talk jetzt durchführen haben können. Bis bald.